Danke, Silvia. Im Buch des Propheten Jeremia beschreibt Gott zwei sehr unterschiedliche Menschen. Zwei Menschen, die ein ganz entgegengesetztes Leben führen. Ich lese vor aus dem Buch Jeremia, Kapitel 17, die Verse 5 bis 8. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Menschen zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Ich tue mir nicht schwer zu raten, welches dieser zwei Bilder du attraktiver findest. Ohne Zweifel ist es das Bild des fruchtbaren Baumes am Wasser, das attraktiver ist als das Bild eines verdorrten Strauches mitten in einer Salzwüste. Wir würden gerne sagen können, mein Leben ist so wie dieser grüne Baum. Und der heutige Predigttext aus dem Galaterbrief erklärt uns, wie dies möglich ist. In Galater 5, 16 bis 25 beschreibt der Apostel Paulus einerseits das Wirken Gottes und andererseits den Beitrag des Menschen zu solch einem blühenden, wunderschönen, fruchtbaren Leben. Die Struktur des Textes ist einfach, ihr seht sie hinter mir. Es gibt vier Teile. In den Versen 16 und 17 beginnt Paulus mit der Tatsache, dass ein jeder Christ einen inneren Kampf erlebt. In den Versen 19 bis 21 zählt er die Werke der sündigen Natur auf. In den Versen 22 bis 23 beschreibt er die Frucht des Geistes. Und in den Versen 18 und 24 bis 25 erläutert Paulus die Strategie, die in diesem Kampf zum Sieg führt. Diese Predigt ist ein wenig, und dieser Text ist ein wenig wie eine Radioansprache von Winston Churchill während dem Zweiten Weltkrieg. Er hat keine Witze gerissen. Es war ihm ernst mit dem, um was es ging. Und auch die zuhörten, wussten, dass sie in einer ernsten Lage waren. Jeder in England wusste, es herrscht Krieg, Weltkrieg. Und hier ist es ähnlich. Ein jeder Christ erlebt einen starken inneren Kampf. Und hier möchte uns Gott helfen in diesem Kampf. Ich lese noch einmal die Verse 16 und 17. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde der sündigen Natur nicht erfüllen. Denn die sündige Natur begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen die sündige Natur. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Siebenmal spricht Paulus in diesem Abschnitt vom Geist im Leben der Gläubigen. Gott, der Heilige Geist, wohnt in den Gläubigen und er steht im Konflikt mit den Überresten der sündigen Natur. Bevor der Mensch durch den Glauben an den gekreuzigten Christus, durch die Gnade Gottes und durch den Heiligen Geist neues Leben empfangen hat, bevor er von Neuem geboren wurde, regte sich in ihm nur die sündige Natur, nur ein Wesen, das sich gegen Gott auflehnte und Gott ablehnte. Aber nun stehen der Geist Gottes und die sündige Natur in einem ständigen Widerstreit. Und sie stehen im Streit, weil sie, siehe Vers 17, einander entgegengesetzt sind. Sie begehren Unterschiedliches. Die sündige Natur begehrt Dinge und Erlebnisse und Menschen, um durch sie Erfüllung zu finden. Und das beginnt ganz klein. Wenn ich nur dieses Spielzeug, diesen Urlaub, dieses Essen, dieses Auto mein nennen könnte, dann wäre ich zufrieden, dann wäre ich froh, dann wäre ich erfüllt. Oder wenn ich nur zu dieser Gruppe von Menschen dazugehören würde. Wenn ich nur so und so viel auf meinem Konto haben könnte, dann hätte ich diese Sicherheit, die ich mir wünsche. Oder noch viel elementarer, wenn ich nur diese Frau gewinnen könnte, meine Frau zu sein, dann wäre ich glücklich für den Rest meines Lebens. Oder wenn nur dieser Mann mich begehren und lieben würde, dann wäre diese Leere in mir gefüllt. Dann würde mir nichts mehr fehlen. Und ihr hört schon, wenn ihr gut nachdenkt, es ist nicht so, dass die sündige Natur nur Böses begehrt. Sie begehrt ganz viel Gutes. Aber sie gibt diesem Guten einen Wert und eine Größe, die an Gott heranreicht, dass diese Dinge zum Gottersatz werden. Ich brauche das. Am besten jetzt. Ich hoffe, ihr könnt da voll mitfühlen. Ich bin manchmal im zweiten Stock und dann denke ich mir, ich brauche jetzt etwas, was im Kühlschrank ist und der ist im Erdgeschoss. Ich weiß, eure Mägen sind viel beherrschter. Aber so ist es in allen Bereichen meines Lebens. Immer wieder denke ich mir, wenn ich nur das haben könnte, dann ginge es mir gut. Dieses Ding, dieses Erlebnis, dieser Erfolg, dieser Mensch fehlt mir noch. Wenn nur noch dieses eine in meinem Leben wäre, dann hätte ich alles zum Glück. Und das ist die Stimme der sündigen Natur. Und wenn du sie nicht hörst, dann bist du schon gestorben. Denn sie hört nicht auf zu sprechen, solange wir leben. Das sind die Sehnsüchte der sündigen Natur. Der Heilige Geist weckt andere Sehnsüchte in uns. Sein Verlangen, sagt Jesus im Johannesevangelium, ist es, Jesus zu verherrlichen. Das heißt, zuallererst weckt er in uns eine Sehnsucht nach Jesus, einen Hunger nach Jesus. Der Geist zeigt uns Jesus und sagt, er ist besser. Siehst du seine Geduld, seine Güte, seine Größe? Er ist vollkommen, er ist rein. Und wenn du ihn gewinnst und mehr gewinnst, dann wirst du wirklich erfüllt sein. Der Geist weckt ein Verlangen nach Gott in uns. Er weckt auch ein Verlangen in uns, Gott zu gefallen, auf dem geraden Weg zu bleiben und nicht davon abzuweichen. Und zwischen diesen beiden Kräften, der Heilige Geist ist eine Person, aber eine kräftige Person in unserem Leben, gibt es keine Kompromisse. Die beiden werden sich nie arrangieren. Das sind zwei Kreise, die sich nicht überschneiden. Sie sind einander entgegengesetzt und die Sehnsüchte, die wir in uns haben, ziehen uns in zwei unterschiedliche Richtungen. Und wir können nicht beiden gehorchen. In jeder Stunde, in jedem Moment unseres Lebens können wir nur einem dieser Sehnsüchte folgen. Natürlich erleben auch Christen, Nichtchristen moralische Konflikte. Aber dieser innere Kampf tobt viel heftiger in Christen, weil in ihnen die alte sündige Natur gegen Gottes Geist kämpft, weil sie unversöhnliche Gegner sind. Kennst du diesen Kampf? Kennst du diese einander widerstreitenden Sehnsüchte in dir? Sie sind eines der stärksten Indizien, dass Gott in dein Leben hineingekommen ist. Und dass Jesus durch den Geist in dir neue Sehnsüchte weckt. Dass wir diesen Kampf erleben, soll uns nicht beunruhigen. Das heißt nicht, dass wir etwas falsch täten. Es ist ein Zeichen, dass wir lebendig sind und dass Gottes Geist in uns lebt. Das heißt, Paulus beginnt hier einfach mit dieser unvermeidlichen Tatsache. Er möchte uns klar zeigen, in dir tobt ein Kampf. Und dann im zweiten und dritten Schritt, um es noch klarer zu machen, zeigt er die Folgen auf, wenn wir diesen Sehnsüchten nachgeben. Auf der einen Seite die Werke der sündigen Natur, auf der anderen Seite die Frucht des Geistes. Worte und Taten, die aus diesen Sehnsüchten herausgehen, wenn wir ihnen nachgeben. Beginnen wir mit den Werken der sündigen Natur. Offenbar aber sind die Werke der sündigen Natur, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsucht, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neid, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Paulus führt 15 Werke an, die man in 4 Gruppen unterteilen kann. Die ersten 3 Werke, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, sind sexuelle Sünden. Das gute, gottgegebene und gottgewollte Geschenk der Sexualität überschreitet in diesen 3 Werken die gottgegebenen Grenzen, so wie ein Fluss, der Hochwasser führt, über das Flussbett hinaustritt. Unzucht heißt im Griechischen Porneia, wovon sich unser Wort Pornografie ableitet. Und es beschreibt eine jede sexuelle Handlung außerhalb des Ehebundes. Aber weil gelebte Sexualität in unserer Gesellschaft außerhalb der Ehe der Normalzustand ist und weil es beschwerlich ist, als zurückgeblieben und prüde, als Lustfeind oder Moralapostel zu gelten, bezeichnet zu werden, sind nicht wenige Christen bereit, diese Grenze aufzuweichen. Aber bevor wir das tun, sollten wir bedenken, was Hosea so eindrücklich erlebt hat und was Paulus im Epheserbrief so stark beschreibt. Der Bund der Ehe, die Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau, ist ein Spiegel der Beziehung Gottes zu seinem Volk und der Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde. Das heißt, die Ehe ist heilig, eine von Gott gestiftete Institution. Und die Sexualität ist Gottes Geschenk an diese Ehe. Und die Ehe ist der einzige Raum, in dem ein Ausleben der Sexualität, in dem Einswerden gut und gottgefällig und Gott gewollt ist. Unreinheit. Auf Griechisch akathasia. Das bedeutet zuerst einfach nur Schmutz. Mit diesen Worten beschrieben die Griechen den Inhalt ihrer Gräber. Und akathasia wird im Neuen Testament beinahe ausnahmslos in Kombination mit porneia verwendet. Und es zeigt uns, wie Gott sexuelle Verfehlung sieht. Als Leichengift, als Fäulnis, als Verwesung. Ausschweifung beschreibt unkontrollierte Sexualität im Exzess, wenn etwas weit über die Grenzen hinausgeht. Der zweite Bereich, Götzendienst und Zauberei, ist der religiöse Bereich. Mit Götzendienst und Zauberei sind religiöse und okkulte Praktiken gemeint. Das griechische Wort, welches hier mit Zauberei übersetzt wird, ist Pharmakeia. Und wir kennen das von der Pharmazie. Und das erinnert uns daran, dass damals die Zauberer auch die Giftmischer waren. Gift für den Anfang und Gift für das Ende des Lebens. Sprich Abtreibung, die es damals gab, und Euthanasie, die es damals gab. Die Tötung ungeborenen Lebens und die Tötung durch aktive Sterbehilfe. Beide sehr aktuell heute, fallen hier hinein. Die dritte und größte Gruppe betreffen zwischenmenschliche Beziehungen, und zwar dem Zusammenbruch. Es scheint, als ob die Galater gerade in diesen Bereichen schwer zu kämpfen hatten. Wir können nicht alle diese Werke einzeln beleuchten, aber ein paar können wir ansehen. Zornausbrüche. Aristoteles beschrieb dieses Wort als einen Hund, der ein Klopfen an der Tür vernimmt und sofort stark anschlägt, laut bellt, außer sich ist, ohne zu wissen, wer vor der Tür steht. Menschen, die gleich einmal laut werden, ohne ersichtlichen Grund. Zornpinkel, Kochdrucktöpfe, Vollblut-Choleriker. Wir alle kennen ein oder zwei oder mehrere solche Menschen. Vielleicht sind wir es selbst einmal gewesen oder sind es noch. Selbstsucht. Das Unvermögen, sich hinten anzustellen, zugunsten anderer auf etwas zu verzichten. Die Fähigkeit, immer zuerst an sich zu denken. Die Überzeugung, der Mittelpunkt des Universums zu sein. Wir werden geboren mit diesen Fähigkeiten. Und wenn wir sie nicht verlieren, wenn wir die Selbstsucht nicht verlieren, dann besitzen wir sie noch. Neid, das Unvermögen, sich an Erfolgen anderer zu freuen, ausgelöst durch den Zwang, sich stets mit anderen vergleichen zu müssen. Das war sehr witzig heute. Wir haben beim Mittagessen über die Hochzeit von Flo und Colin geredet in der Familie. Und da war allgemeine Traurigkeit, dass wir nicht dabei sein werden. Und eines der Mädchen, ich sage nicht welches, hat gefragt, wer aller dabei ist. Und die Antwort war immer, ja, sie sind dabei, ja, sie sind dabei. Und dann endlich hat sie Personen gefunden, die nicht dabei sein werden. Und dann hat sie gesagt, gut, gut, gut. Sie ist nicht die Einzige, die ausgeschlossen ist. Sie ist neidig auf alle, die fahren. Und wir wissen, wie wir Neid tarnen können. Wir wissen überhaupt, wie wir alles tarnen können. Wir sind Meister im Tarnen und Täuschen. Aber Gott sieht es doch. Die letzten beiden Werke der sündigen Natur sind übermäßiges Trinken und Essen, Trinkgelage und Völlereien. Beides, Wein und gutes Essen, sind Geschenke Gottes, die wir jeden Tag genießen dürfen. Aber ein Übertrinken und ein Überessen ist nicht in Gottes Sinn. Das ist keine vollständige Liste, leider. Es gibt noch viel mehr. Paulus beendet sie mit und dergleichen. Er hätte diese Liste noch lange fortsetzen können. Und dann bringt Paulus eine Warnung, die es in sich hat. Er sagt, von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Ich denke, man sollte diese Warnung nicht härter machen, als sie ist, aber aufweichen soll man sie auch nicht. Die, die so etwas tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Also auf dem Spiel steht hier nicht weniger als die Ewigkeit mit Gott. Rettung. Die, die so etwas tun. Das bedeutet nicht, dass alle, die einmal oder zweimal oder dreimal eifersüchtig oder selbstsüchtig sind. Oder alle, die einmal ihre Sexualität außerhalb der Ehe ausleben. Oder alle, die sich einmal oder dreimal oder viermal betrinken, nicht gerettet werden können. Das hier verwendete Verb tun hat Gewohnheitscharakter. Das heißt, Paulus spricht über Menschen, deren Leben dominiert wird von diesen Werken. Menschen, die sich immer und immer wieder einen Rausch antrinken. Die wiederholt in die Luft gehen. Die gewohnheitsmäßig außereheliche Sexualität leben. Die von Neid verzehrt werden. Und diese Menschen oder all solche Menschen müssen wir diese Warnung ernst nehmen. Jesus selbst spricht im letzten Kapitel der Bibel in der Offenbarung 22 eine ganz ähnliche Warnung aus. Dass Menschen, die beständig in Sünde leben, keinen Platz in Gottes Reich haben. Denn Jesus ist nicht nur mächtig, uns von Schuld zu befreien, er ist mächtig, uns von der Macht der Sünde zu befreien. Und er kann die Werke der sündigen Natur in uns ersetzen. Er kann es. Und wenn das nicht geschieht im langen Lauf der Dinge, dann müssen wir uns ernsthaft hinterfragen, ob Gott in uns wohnt, ob wir gerettet sind. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Der englische Prediger John Stott hat in seinem Buch über den Galaterbrief, das sehr zu empfehlen ist, eine Dreiteilung dieser Frucht vorgenommen. 3x3. Liebe, Freude, Friede. Er sagt, hier geht es vorrangig um unsere Beziehung zu Gott. Denn unsere erste Liebe ist die Liebe zu Gott. Und unsere größte Freude ist die Freude an Gott. Und unser tiefster Friede ist der Friede mit Gott. Langmut, Freundlichkeit, Güte. Hier geht es vorrangig um unsere Beziehung zu anderen Menschen. Langmut ist eine ausdauernde Geduld gegenüber denen, die dir das Leben schwer machen, die dir Unrecht tun. Freundlichkeit beschreibt unsere Einstellung zu unseren Mitmenschen. Und Güte ist ein Überfluss an guten Worten und Taten anderen gegenüber. Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Hier geht es vorrangig um persönliche Charaktereigenschaften. Treue beschreibt die Zuverlässigkeit einer Person. Sein Wort hat Handschlagqualität. Sanftmut ist ein demütiger und milder Wesenszug. Und Selbstbeherrschung besitzt eine Person, die sich im Griff hat, die unter äußerem Druck innerlich Ruhe bewahrt. Und diese Wesenszüge, diese Tugenden bringt der Heilige Geist in den Gläubigen als Frucht hervor. Und alleine aus der Tatsache, dass Paulus hier das Wort Frucht verwendet, können wir einiges lernen. Es ist eine Frucht, das heißt, Gott wirkt sie in uns. Gott bringt die Frucht hervor. Es ist eine Frucht, das heißt, ihre Ausbildung ist ein Prozess. Wir würden es uns sehr wünschen, dass wir morgen hinausgehen und an den Bäumen hängen die reifen Früchte. Aber so funktioniert die Natur nicht. Früchte hängen nicht über Nacht am Baum, sie wachsen und reifen über einen langen Zeitraum. Und zu guter Letzt, Früchte sind unaufhaltbar. Wenn da ein guter Zwetschgenbaum steht, dann kannst du tun, was du willst. Er wird Zwetschgen hervorbringen. Und wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann wird er in dir seine Frucht hervorbringen. Es lebte einmal ein Mensch voller Liebe und Freude und Friede. Könnt ihr es fortsetzen mit mir? Voller Langmut und Freundlichkeit und Güte, voller Treue und Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und er lebt heute auch noch. Wo ist Gott? Gott ist im Himmel und überall, sagt der Kinderkatechismus. Jesus ist zur Rechten des Vaters im Himmel und er wohnt in uns, den Gläubigen. Und die Früchte kommen. Galater 4, Vers 19 sagt Paulus, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Er wünscht sich so sehr, dass die Christen christlicher sind, so wie Christus. Hat es nicht irgendein Kritiker gesagt, die Christen müssten christlicher sein, dann würde ich an ihren Christus glauben. Es ist das gnädige Handeln Gottes, dass der Heilige Geist in uns uns Jesus ähnlich macht. Aber wir sind an dieser Verwandlung nicht unbeteiligt. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, den Paulus hier anspricht. Was können wir tun? Was können wir tun, um die sündige Natur in uns zu unterdrücken? Und was können wir tun, um die Frucht des Geistes in uns zu fördern? Und wir können in beide Richtungen etwas tun. Zur sündigen Natur hin und zum Heiligen Geist hin. Erstens, wir müssen die sündige Natur kreuzigen. Vers 24. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben die sündige Natur samt ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Zuerst ist es wichtig, Folgendes zu erkennen. Diese Kreuzigung, von der hier die Rede ist, die geschieht nicht an uns, sondern wir wirken sie. Wir sind dabei nicht passiv, sondern wir sind aktiv. Wir, du und ich, wir kreuzigen die sündige Natur. Was bedeutet es, die sündige Natur zu kreuzigen und wie tut man es? Natürlich handelt es sich hier um ein sprachliches Bild. Paulus will, dass wir unsere sündige Natur nehmen und in den Tod geben. Es ist eigentlich ein radikales Bild für Buße. Wir sagen Nein zu unserem alten Leben und brechen damit ein für alle Mal. Wir verweigern diesen Sehnsüchten, den Begierden der sündigen Natur, ihre Erfüllung. Eine Kreuzigung ist sehr schmerzhaft. Und das Kreuzigen der sündigen Natur ist auch sehr schmerzhaft. Deswegen ist es so unpopulär. weil es wiederholte Selbstverleugnung bedingt. Wenn wir unsere sündige Natur kreuzigen, dann versagen wir uns selbst Wünsche, die aus uns kommen. Wir verzichten auf etwas, das wir wollen. Wir gehen nicht zum Kühlschrank und all diese anderen, noch viel ernsteren Dinge. Und das ist schmerzhaft. Eine Kreuzigung ist auch ein langer Prozess. Die Verurteilten starben nicht innerhalb weniger Minuten, sondern normalerweise nach vielen Stunden, nach mehreren Tagen. Und so ist es auch mit der sündigen Natur. Sie ist zäh. Wir können sie hier durch unseren Widerstand nur schwächen. Sie wird hier nicht sterben. Aber wir müssen dafür sorgen, dass sie am Kreuz bleibt. Dieses Kreuzigen der sündigen Natur, dieser vehemente Kampf gegen Sünde, gehört zu den vernachlässigsten Lehren im 21. Jahrhundert, weil er so schwierig ist. Ich weiß nicht, wie oft du dir Stress machst wegen deinem Zustand der Heiligkeit. Hast du Stress, weil du Jesus nicht ähnlich bist? Und hier macht Paulus uns sehr viel Stress. Er sagt, die in uns verbliebene sündige Natur mit ihren Begierden und Sehnsüchten, die sollen wir nicht verhätscheln. Die sollen wir nicht nähern. Der sollen wir nicht erste Hilfe leisten. Die möchte vom Kreuz heruntersteigen. Aber wir sollen ihr keine Kur genehmigen. Wir sollen ihr die Erfüllung ihrer Begierden verweigern. Ihr keine Nachsicht erweisen. Ihr Verlangen von uns weisen. Und das ist die eine Seite des Kampfes. Die zweite Seite des Kampfes betrifft unsere Beziehung zum Heiligen Geist. Im Vers 18 wird gesagt, dass er uns leitet. Und im Vers 16 und Vers 25, dass wir im Geist wandeln sollen. Der Heilige Geist leitet uns, so wie ein Hirte seine Schafe leitet. Er leitet uns, so wie der Wind in die Segel fährt und das Schiff antreibt. Das heißt, der Heilige Geist übernimmt die Initiative. Er formt in uns heilige Sehnsüchte, die sich den Sehnsüchten der sündigen Natur entgegenstellen. Er zieht uns an, er stupst uns, er bewegt uns, ihm zu folgen. Jetzt könnte man meinen, dass wir nur eine passive Rolle einnehmen. Aber dieses zweite Verb, gehen, ist ein aktives Verb. Im Vers 16 hat es die gewöhnliche Bedeutung von gehen. Gehe, lebe durch den Heiligen Geist. Aber im Vers 25 bedeutet es, in Übereinstimmung mit etwas zu handeln. Das heißt, wir sollen in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist und seinem Willen handeln. Genauso wie wir zu den Sehnsüchten der sündigen Natur Nein sagen, sagen wir zu den Sehnsüchten des Geistes Ja. Und das betrifft zuallererst unsere Gedanken. Im Römer 8, Vers 5 sagt Paulus, die nach dem Geist sind, sinnen, denken nach über das, was des Geistes ist. Es betrifft aber auch unsere Taten und Gewohnheiten. Das heißt, wir können Taten und Gewohnheiten in unserem Leben fördern, die ein Leben im Geist fördern. Der innere Kampf eines jeden Christen ist eine Realität, der wir uns manchmal gerne entziehen würden, und manchmal tun wir das auch. Aber jeden Tag und jede Stunde dürfen wir auf das Wirken des Geistes in uns vertrauen und selbst mitkämpfen. Ich möchte enden mit einer Geschichte. Ein Eskimo kam jeden Samstagnachmittag in die Stadt. Und stets hatte er seine beiden Hunde dabei. Er hatte einen schwarzen Hund und einen weißen Hund. Und er hatte den Hunden beigebracht, gegeneinander zu kämpfen. Und das war die Wochenendattraktion in dieser Stadt. Jeden Samstagnachmittag auf dem Stadtplatz kämpfte der schwarze Hund gegen den weißen Hund. Und die Männer der Stadt kamen und schlossen Wetten ab darüber, wer gewinnen würde. Und einmal gewann der schwarze Hund und ein anderes Mal der weiße Hund. Es war da kein Muster zu erkennen. Aber der Eskimo wusste immer, welcher Hund gewann. Und nachdem das mehrere Monate so ging, fragten die Männer in den Stadt den Eskimo, woher weißt du, welcher Hund gewinnen wird? Und er sagte, das ist ganz einfach. In der Woche, bevor ich komme, füttere ich immer den einen Hund und den anderen Hund lasse ich hungern. Und der Hund, der gefüttert wurde, gewinnt immer. Und das Füttern ist unsere Verantwortung, in der uns Gott hilft. Aber es bleibt unsere Verantwortung. Bitten wir Gott um Ausdauer in diesem Kampf. Und danken wir ihm für das Geschenk des Heiligen Geistes. Er gibt uns Sehnsüchte nach Jesus. Er gibt uns die Sehnsucht, seinen Willen zu tun. Er erfüllt uns mit einem Verlangen nach Heiligkeit. Er gibt uns die Kraft, Nein zu sagen, wenn die Begierde der sündigen Natur bei uns anklopft. Und er lässt die Frucht des Geistes in uns wachsen. Lasst uns beten, dass Gott seinen Sohn in uns immer sichtbarer macht. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du durch deinen Geist in uns wohnst. Und mit deinem Wohnen in uns geht einher dieser innere Kampf, den wir erleben und der unangenehm ist. Wir bitten dich um Vergebung dafür, dass wir uns diesem Kampf immer wieder entziehen. Und dass wir so leben, als ob wir in Friedenszeiten leben würden. Wir bitten dich, dass du uns die innere Entschlossenheit gibst, uns diesem Kampf zu stellen. Wir wissen ja, wo diese Gewohnheitssünden in unserem Leben liegen. Und vielleicht sind wir schon verzweifelt, weil sich da nichts ändert. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns neu Mut machst, auf Jesus zu sehen, der auch gestorben ist und auferstanden ist, damit wir Sünde überwinden können. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du uns den Sieg schenkst über die Lieblingssünden in unserem Leben. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns nicht nur hilfst, die sündige Natur zu bekämpfen, sondern dass du sie zuallererst dadurch bekämpfst, indem du unsere Sehnsüchte nach Jesus wachsen lässt und indem er kostbarer wird für uns. Wir bitten dich, dass du uns eine große Freude an Jesus schenkst und dass alles andere, was uns Erfüllung verspricht, einfach verblasst neben ihm. Wir danken dir, dass der Ausgang dieses Kampfes nicht in unseren Händen liegt, sondern in deinen Händen. Und dass du versprochen hast, dass wenn wir vor dich treten werden, von Angesicht zu Angesicht, dass in diesem dich sehen, die sündige Natur in uns stirbt, vollkommen stirbt und nie wieder zurückkehrt. Und bis dieser Tag kommt, möchten wir dich bitten, dass sie in uns schwächer wird und schwächer wird und du stärker wirst und stärker wirst. Wir danken dir für deine Gnade und für deinen Geist und dass du in diesem Kampf an unserer Seite bist und uns vorangehst. Amen.